Dritter Teil, Ausblick Nummer 15, wer ist der Mensch? Sie haben die letzte Episode unseres Philosophie-Podcasts mit der Frage überschrieben, wer ist der Mensch? Eine abstrakte Fragestellung. Ich bin gespannt auf Ihre Ausführungen.
Vielleicht auch die konkreteste, die wir dabei hatten, aber mit Sicherheit auch die schwierigste, die dabei ist. Es gibt ein Wort des Philosophen Johann Gottlieb Fichte, der einmal gesagt hat, die meisten Menschen würden sich eher für ein Stück Lava auf dem Mond als für ein Ich halten. Und das finde ich auch in der Tat gar nicht so von der Hand zu weisen. Was eigentlich ein Ich ist, ist eben doch relativ komplex. Und man könnte jetzt erstmal ganz naiv fragen, halten Sie sich für ein Ich?
Mit dieser Vorstellung habe ich zunächst keine Schwierigkeiten, aber warten wir mal ab, worauf Sie hinaus wollen.
Ja, so ist das, nicht wahr? Wir würden erstmal sagen, ja, natürlich, wir haben ein Ich. Aber wer ist denn derjenige, der ein Ich hat? Und was ist dann dieses Ich? Also, der Mensch hat einen Leib, zumindest so lange, wie er hier auf Erden ist. Einverstanden. Er lebt, ja, er empfindet. Er denkt. Jetzt schon Stopp. Jeder Mensch ist jemand, der nicht denkt, kein Mensch. Wir sind sehr daran gewöhnt zu sagen, der Mensch, das ist ein rationales Wesen, das kann abwägen, entscheiden, Urteile fällen, das ist reflektiert, distanziert und dergleichen. Und würden wir aber sagen, jemand, der diese Fähigkeiten nicht hat, der ist kein Mensch. Eine ganz kleine, einfache Übung, die von einem englischen Philosophen in dem Fall stammt. John Locke hat diesen Einwurf gemacht gegen einen anderen, der gesagt hat, ich denke, also bin ich. Das war René Descartes, der das gesagt hat. Und der John Locke hat ihm gesagt, ja, ja, das kann schon sein. Aber was ist, wenn du schläfst? Sind wir, wenn wir schlafen, keine Menschen? Weil wir dann ja nicht denken. Und nur wenn wir denken, sind wir ein Mensch. Also wir müssen an der Stelle, glaube ich, nochmal wieder neu ansetzen. Wir sind gewohnt, dasjenige, was wir Denken nennen, an dasjenige zu binden, was wir unser Bewusstsein, unser Wachbewusstsein nennen. Also die Fähigkeit, uns bewusst in ein Verhältnis zur Welt und zu uns setzen zu können. Das nennt der Philosoph erstmal reflexives Bewusstsein, also das gewöhnliche Tagesbewusstsein. Und jetzt merken wir aber sehr schnell, dass uns andere Formen des Bewusstseins auch noch zur Verfügung stehen. Um gleich auf eine interessante hinzuweisen, was ist zum Beispiel, wenn wir als Kinder oder auch als Erwachsene mal so richtig selbstvergessen spielen? Den Spielbegriff hatten wir ja schon mal. Was ist, wenn wir künstlerisch tätig sind? Auch da sind wir ja ganz in der Musik, ganz in dem kreativen Prozess. Oder sogar als Studierende oder auch als Lehrende, wenn wir in der Forschung sind, beim Schreiben einer Hausarbeit oder eines Aufsatzes, wenn wir ganz in Gedanken vertieft sind, sodass wir uns selber und auch die Umgebung vergessen. Das gibt's ja gelegentlich und man merkt erst 3 Stunden später, dass man eigentlich Hunger hat und dringend mal wohin müsste und dergleichen. Ja, aber das stellt sich erst an einem bestimmten Moment wieder ein, wo das reflexive Bewusstsein wieder auftaucht. Vorher ist man einfach drinnen und schreibt. Und da ist nicht die Spur eines reflexiven Bewusstseins. Wenn ich so richtig in einem künstlerischen Vollzug drin bin, dann bin ich vollkommen selbstvergessen. Aber das ist ja auch kein Schlaf. Ich bin wahnsinnig wach dabei. Die künstlerische Tätigkeit ist ja mit die wachste, die kreativste, die ich tue. Also da sind wir weitaus mehr wir selbst und Ichhe, als wir das in dem reflexiven Bewusstsein sind. Im reflexiven Bewusstsein, da sagen wir zwar, wir seien ein Ich, aber wir sind es vielmehr da, wo wir in diesen kreativen Prozessen und Vollzügen sind. Also es kommt jetzt darauf an, unterschiedliche Bewusstseinsformen zu unterscheiden und die Präsenz, die ein Ich darin hat, zu erleben. Wenn wir schlafen, dann ist das nicht so ganz viel. Wenn wir träumen, ist es etwas schwach. Wenn wir reflexiv wach sind, dann haben wir ein klares Bewusstsein, dass wir das sind. Aber wenn wir produktiv wach sind im Kreativen, dann sind wir noch viel mehr wir, als wir es sonst sind. Also im Reflexiven haben wir ein Bild von uns. Wir können uns eine Vorstellung von uns machen. Das ist eine Art seelisches Ich, welches sich als Seele in der Trennung von der Welt erlebt. Ich bin hier, die Welt ist da. Das ist eine Gegenüberstellung. Und dafür hat jetzt der Philosoph Martin Buber eine recht schöne und treffende Unterscheidung gefunden. Er nennt dieses Bewusstsein ein Ich-Es-Bewusstsein. Also ich bin hier, es, das Objekt, ist mir gegenüber. In diesem Bewusstsein ist erstmal alles für mich im Grunde genommen als Distanz von mir etwas, wovon ich distanziert bin, also ein Objekt, egal was es ist. Auch eine Pflanze, ein Tier, ein Mensch, erstmal ist das nichts weiter. Da ist auch der Kassierer nur der verlängerte Arm der Kasse. Ein Phänomen, was uns nicht zu selten im Leben passiert. Was ja auch manchmal ganz gut ist. Das Ich an der Stelle ist eben aber dann auch ein Ich, welches genau dadurch bestimmt ist. Es selbst ist eben auch eigentlich nur ein statisches Objekt. Es nennt sich zwar Subjekt an der Stelle, aber es ist eben nicht produktiv. Es bleibt genauso wie der Gegenstand ein Es ist, bleibt es eigentlich selber auch in so einer Art Es-Zustand. Schon geworden, fertig, man bewegt sich nicht so ganz viel. Das produktive Ich, das Kreative, das ist immer ein tätiges, vollziehendes, es ist ganz bei der Sache oder ganz bei dem anderen Menschen. Es erlebt den anderen eben gar nicht als Objekt, sondern in der Begegnung als ein sich stets entwickelndes, wandelndes Du, mit dem es in einer unmittelbaren Beziehung steht. Und wenn das Ich so sich auf ein Du ausrichtet, dann wird es eben selbst in der Begegnung zu einem Ich-Du statt einem Ich-Es. Und das ist für Martin Buber die Grundunterscheidung unserer beiden Ich-Formen in der Welt. Wir können uns immer erstmal prüfen, wie wir zu etwas stehen, indem wir jetzt einfach gucken, ist es ein Ich-Es-Verhältnis? Gucke ich das andere, den anderen gerade als Gegenstand an? Und bin ich selber in einem eher gegenständlichen, distanzierten, fertigen, festen Bewusstsein? Oder bin ich in einem Ich-Du-Verhältnis? In einem wahrnehmenden, aufnehmenden, fließenden, sich entwickelnden, verändernden. Also die Frage nach dem, wer bin ich, die lautet also gar nicht so sehr, ob ich mich irgendwie als ein Ich empfinde oder nicht, sondern viel präziser, was bin ich denn gerade für ein Ich? Welches Ich bin ich denn? Und darauf, glaube ich, kommt es jetzt an.
Dann greife ich Ihre Frage vom Anfang nochmal auf und beantworte sie neu. Da wir uns gerade gegenüber sitzen, unterhalten, wir gemeinsam arbeiten, ich bin ein Ich-Du.
Ja, so ist das. Und deswegen ist es so unmittelbar wichtig eben auch, dass wir zum Beispiel jetzt Interviews führen. Also wäre ich in der Situation, einfach nur einen Vortrag für einen Podcast zu sprechen, dann hätte ich keine andere Chance, als in einen Ich-Es-Modus zu gehen. Da wäre gar keine Chance für ein Ich-Du an der Stelle. Weil diejenigen, die es hören, vielleicht es auch gar nicht hören, weil es vielleicht gar keine Hörer gibt oder dergleichen. In der Wirklichkeit und in der Realität wäre da keiner. Das heißt, ich spreche notwendig erstmal in etwas, was nicht einfach schon ein Du sein kann. Und so macht es eine Interviewsituation viel, viel leichter, weil ich von vornherein selber immer durch ein Gegenüber in so eine Ich-Du-Situation viel besser hineinkommen kann. Ich brauche sozusagen ein solches Du, damit ich überhaupt in einer Ich-Du-Verfassung denken kann. Und das ist für die Frage danach, wie denkt man miteinander, ja nochmal richtig, richtig relevant. Wenn ich auch Bildschirmpräsentationen habe oder so etwas, dann sehe ich in einem Bildschirm Köpfe, aber keine Menschen. Und es ist ganz schwierig, wenn nicht gar unmöglich, an der Stelle in eine tatsächliche Du-Begegnung hineinzukommen. Jedenfalls ist es schon keine echte Wahrnehmung mehr. Also, wenn wir beide nicht hier zusammen denken wollten, wenn es nicht darum ginge, wirklich einen Gedanken zu entwickeln, sondern wenn wir einfach Informationen austauschen, Wissen weitergeben, wenn wir uns organisieren oder dergleichen, also nicht Vorstellungen kreativ bilden als Ich-Du, sondern gegebene Vorstellungen austauschen, vielleicht ein bisschen assoziieren auf dieser Ich-Es-Ebene, dann kann man hervorragend auch andere Medien als die direkte Begegnung verwenden. Und das ist ja in vielen Fällen des Lebens ausreichend. Aber wenn man denken will, dann braucht man immer diesen unmittelbaren Bezug, damit das eigene Ich auf diese Ich-Du-Ebene übergehen kann. Das kann man natürlich nicht immer. Also Ich-Du-Sein ist anstrengend. Ja, es verlangt jetzt Wachheit, bei der Sache sein, bei dem anderen sein, das kann ich nicht unbegrenzt. Aber ich kann das üben, wie eine Art Muskel. Auch das ist eben interessant. Ja, man kann Klavierspielen üben, man kann Hanteln heben üben, man kann Konzentrationsfähigkeit üben, man kann sogar Ich-Du-Fähigkeit üben. Und das ist einfach nur wie das Üben eines solchen Muskels. Und vor dem Hintergrunde jetzt bemerkt man, dass das Ich eigentlich nicht etwas ist, was uns einfach gegeben ist, sondern immer etwas, was uns aufgegeben ist. Eine Möglichkeit, die sich je und je verwirklicht. Ich bin nicht einfach ein Ich in diesem harten qualitativen Sinne. Ich kann je und je ein Ich werden. Und da liegt die Frage danach, kann ich so mit mir spielen und habe ich das Spielvermögen, dass ich mich in der Wirklichkeit frei selbst als Ich-Du ins Spiel setzen oder ins Spiel bringen kann. Und dabei geschieht jetzt ein solches Ich-Werden in jedem von uns anders und in jeder Begegnung zwischen Ichen anders. Relativ selbstverständlich, jeder von uns ist eine eigene Individualität. Also wie ich mich selbst ins Spiel bringe, wie dieses Ich-Werden bei mir geschieht, das ist anders als bei Ihnen in dem Fall. Und so wie wir beide jetzt ein Verhältnis bilden, wenn wir hier miteinander reden, so werde ich das nicht mit dem Rektor tun. Da habe ich ein anderes. Und nicht, weil er Rektor ist, sondern weil er ein anderer Mensch ist. Also eines jeden Kreativität ist genau seine und nur seine Kreativität. Und eines jeden Menschen in Gemeinschaft, also Zweier- oder Dreier-Kreativität, ist auch ihre je eigene. Und jeder Mensch kann eben der Welt genau dieses Sein Unverwechselbares zur Verfügung stellen. Das ist auch ein Aspekt von Transformation und nicht der geringste. Und dieses Sein Unverwechselbares der Welt geben heißt, als dieses Ich in Freiheit und Schönheit in die Erscheinung zu treten. Und jetzt können wir das noch als in einem allerletzten Gedankengang ein bisschen zuspitzen, weil das ja jetzt sehr danach klingt, sozusagen das hohe Lied eines Ichs zu singen. Also wie werde ich, wie stelle ich mich jetzt in die Welt? Aber in einem Ich-Du-Verhältnis ist ja doch die eigentliche Frage immer auch die an den anderen. Also wie kann ich es dir denn gut ermöglichen, dass du gut dich als ein Ich in die Welt stellen kannst? Also meine Entwicklungsfrage an mich könnte heißen, wie werde ich ein so gutes Ich-Du, dass du möglichst gut dich in die Welt stellen kannst? Und dann kann ich eben fragen, als Grundfrage meiner Ich-Du-Geste, wie darf ich als Ich für dich werden? Also nicht im Sinne einer Anpassung, um es meinem Gegenüber bequem zu machen. Das ist jetzt wirklich nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, wie kann ich so werden, dass der mir gegenüber ist als Mensch, seine Ich-Möglichkeiten, seine Kreativität gut und besonders gut entwickeln kann für uns alle miteinander hin. Und so wäre diese Frage, wie darf ich für dich werden, vielleicht eben jetzt die adäquatere als die scheinbar abstrakt wirkende Frage, wer oder noch schlimmer, was ist der Mensch?
Wie darf ich für dich werden? Diese Frage zum Wesen der Menschen gebe ich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiter. Greifen Sie sie auf, nehmen Sie sie in Ihre Gemeinschaften mit und üben Sie sich in philosophischem Denken. Wir sind am Ende unserer Reihe Zeitfragen-Dialog. Ich danke Ihnen, lieber Harald Schwetzer, für Ihre Zeit, für die Gespräche und den ersten Aufschlag, den wir mit dem Podcast machen konnten. Ich freue mich auf mehr Philosophie an der Hochschule Biberach.